machen über die Theologie der Auferstehung. Warum ist Jesus auferstanden? Warum ist das gut, dass er auferstanden ist? Und was wäre, was würde passieren, wenn er nicht auferstanden wäre? Eigentlich eine kleine Nachbetrachtung von 1. Korinther 15, aber wir gehen auch woanders noch hin. Wir bleiben nicht nur bei 1. Korinther 15. So, Gott möge uns segnen. Ich möchte nur ganz herzlich einladen für den nächsten Gottesdienst. Morgen geht es ums Kreuztragen. Also um 19 Uhr, wer trägt Jesu Kreuz? Warum musste man Jesus nachhelfen? Und ich habe von Gott eine Offenbarung bekommen, Jesus braucht Hilfe. Jesus braucht Hilfe. Jesus ist zusammengebrochen. Jesus hat die Stufen nach Golgatha fast gar nicht geschafft. Wenn nicht dieser Simon von Kyrene über die Quere gelaufen wäre, wäre er gar nicht hingekommen. Er hätte die Erlösung nicht vollbracht. Der Teufel wollte ihn unterwegs fertig machen. Er war so erschöpft von diesen Schlägen und so weiter. Warum wusste Jesus das Kreuz tragen? Und was bedeutet für uns, Kreuzesträger zu sein? Nicht nur Kreuzesritter, sondern Kreuzesträger. Lass uns mal dann morgen Gedanken machen, mehr darüber. Dann am Sonntag die Stimme Jesu hören. Ich denke, es ist ganz toll, die Stimme Jesu zu hören, die zu kennen. Wie spricht der Herr Jesus? Spricht er Deutsch? Spricht er Hebräisch? Da müssen wir noch wahrscheinlich Hebräisch lernen oder Englisch. Wahrscheinlich ist es das Allgemeine weltweit, dass Jesus Englisch spricht. Oder spricht er die Muttersprache? Also, welche Muttersprache würde Jesus sprechen heute? Der war ja in Ägypten, der war im Ausland, der kam vom Ausland nach Israel zurück. Und also, er muss mehrere Sprachen gesprochen haben, nicht nur Kananäisch. Nebenbei, also herzlich eingeladen. Wir wollen am 1. Mai, so Gott will und wir leben, hier kurz essen und dann am 1. Mai irgendwo pilgern, wandern. Mal probieren, wie das Wandern aussieht. So, wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt und in die Natur. Also vorausgesetzt, das Wetter macht mit und Winfried, du suchst die Route aus. Nicht die Route zum Schlagen, sondern die Route zum Gehen. Also hier nur nebenbei, ich lade euch ganz herzlich ein. Also wir werden schon was Schönes finden. Wir hatten das letzte Jahr auch eine ganz tolle Wanderung, ein bisschen zu lang natürlich, aber dann der Regen überrascht und waren wir schön im Café, haben uns wirklich köstlich amüsiert. Also was heißt, den Wind und den Regen vertragen und ertragen, erduldet. Also lasst uns einfach mal bereit sein, ein bisschen zusammen sein, nicht nur Mittwochs hier Gegenstunde halten, dass wir zusammen plaudern, sondern wir wollen auch, so wie Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, ja, was führt dir für Reden da? Also auch vor der Auferstehung. Der Auferstandene ging neben den beiden niedergeschlagenen Brüdern, den Emmaus-Jüngern, die nach Hause gingen, wir gehen wieder fischen. So, und dann stellt er sich dazu. Bist du der Einzige, der nicht weiß, was in diesen Tagen passiert ist? Du siehst also, die Auferstehung Jesu war so ein Problem, dass selbst die Leute, die das permanent erlebt haben, gar nicht kapiert haben, gar nicht begriffen haben. Bist du der Einzige, der nicht weiß, was da passiert ist in diesen Tagen? Was wir die den Herrn gekreuzigt haben und dann haben uns einige Frauen erschreckt, die hätten da irgendein Geist, ein Gespenst oder den Herrn angeblich gesehen. Du siehst, wenn du den Herrn siehst, kannst du gar nicht beschreiben, wie der aussieht. Du hast Angst und Probleme zu beschreiben. So, zurück zu meinem Thema, eine Theologie der Auferstehung. Ich will also versuchen, mit Gottes Hilfe von Gott aus zu sehen, wie und was war die Auferstehung, wie ich morgen sehe, betrachten möchte, was ist das Kreuz tragen, was heißt das Kreuz Christi tragen. Oder da steht es an jeder, nehme sein Kreuz auf sich. Also da sind so viele Parallelen. Also lass uns einfach mal nur mal einfach Gedanken machen und sehen. Paulus sagt, wäre Christus nicht auferstanden, dann wäre unser Glaube und unser Predigt wäre alles umsonst und für die Katz. Wäre Jesus nicht auferstanden. Und Jesus sagt dann selbst, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und er lebt weiter, er lebt ewig. Und zu Martha sagt er, als er den Lazarus auferweckt, wer an mich glaubt, der wird nicht sterben, obgleich er wird leben, obgleich er sterben würde. Also wir haben das ewige Leben ist da und wie wirkt sich das alles so aus? Lass uns mal sehen. In Matthäus 15, Vers 21 heißt es, von dort zog Jesus sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Also der ist geflohen aus Angst. Die haben den Johannes, den Täufer, getötet, jetzt werden sie mich auch bald töten. Und dort unterwegs in dem Gebiet von Tyrus und Sidon, da kam eine kananäische Frau aus jener Gegend und die rief zu ihm: Hab Erbarmen mit mir, Herr Jesus oder du Sohn Davids. Passt gar nicht zusammen. Wie bringe ich das zusammen? Eigentlich, der Matthäus hat ja für die Judenchristen das Evangelium geschrieben. Sein Evangelium ist für die Juden. Also zuerst den Juden wird das Evangelium gepredigt und das schreibt er. Und das Interessante ist nachher, dass Jesus sagt, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und das ist auch mit der Auferstehung. Eigentlich wir Heiden, und wir haben am Karfreitag von der Kreuzigung gehabt und am Ostermorgen bei der Auferstehung ist es, dass die Heiden haben keine Probleme gehabt, an die Auferstehung Jesu zu glauben. Er ist auferstanden. Warum? Weil es in ihrer Kultur, in ihrem Denken, in ihrem System, da war schon die Auferstehung. Wenn ich denke, nur Sonnenwende, der Frühling, die Natur und so weiter, da kommt wieder alles frisch. Eigentlich haben das die Juden auch gesehen. Aber für die war schwer zu begreifen, dass er auferstanden ist. Die haben sogar Geld den Leuten gegeben, damit sie erzählen, er wäre gestohlen. Er ist nicht auferstanden. Das ist Lug und Trug. Und die Juden haben nicht an die Auferstehung geglaubt. Der Großteil der Juden, obwohl sie in der Bibel das alles hatten, ihre Propheten, die haben darüber geredet immer wieder, aber die haben das nicht verstanden. Oder wenn sie schon verstanden haben, haben sie falsch verstanden. Geschwister, und das ist immer ein Problem. Weißt du, wir haben das in der Bibel. Wir wissen, die wussten ganz genau, wo Jesus geboren werden sollte, aber keiner hat es geglaubt. Keiner ist hingegangen, nachdem sogar die Weisen da waren und alles erforscht wurde. Die wussten alles, aber die taten nichts. Die blieben sitzen, sie haben sich nicht bewegt vom Fleck. Und so ist auch für uns, wenn ich diese Theologie ein bisschen so aufbaue, weißt du, wir können alles wissen und doch nichts begreifen. Wir können im Gottessinn sitzen und sagen, wunderbar, aber von der Auferstehung werden wir nichts begreifen. Und Jesus sagt zu Martha, wenn du könntest glauben. Und hier zu dieser Frau, kananäische Frau, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gesehen. Die Juden dachten, sie sind das auserwählte Volk. Sie sind das besondere Volk Gottes und so weiter. Aber sie wussten nicht, dass die anderen Menschen auch auserwählt sind. Und dass Jesus für alle Menschen gestorben ist, nicht nur für die Juden. Und dass er auferstanden ist für alle, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus beschämt ständig die Juden immer mit den Ausländern, mit der Samariterin, alles seine Gleichnisse oder was auch immer ist, oder Blinde. Und er beschämt immer. Die Heiden, die haben kapiert, die haben begriffen. Sie haben es zu Herzen genommen. Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und von der Auferstehung auch. Sogar die Martha und Maria, die haben da verschiedene Bedeutungen gehabt. Ja, am jüngsten Tag, werden wir alle auferstehen, da werde ich meinen Bruder Lazarus auch sehen. Aber dass Jesus sagt, jetzt, heute und hier, das war ihnen nicht klar. Solchen Glauben hat er es in Israel nicht gefunden. Die waren zu stolz, zu sagen, ja, er ist auferstanden. Muss ich vorstellen, die hätten ihre ganze Theologie neu schreiben müssen. Jesus ist auferstanden. Er ist nicht gestohlen worden und er ist nicht scheintot gewesen oder der Allmächtige hat nicht irgendjemand verwechselt. Bei den Juden, da hat er sehr viel Selbstgerechtigkeit gefunden und Hass und Ablehnung und ständig haben sie Steine in der Tasche gehabt, wollten ihn steinigen, aber sie haben keine gute Gelegenheit dazu gehabt. Ständig haben sie ihm widersprochen, ständig haben sie gesagt, nein, das wird nicht sein, das passiert nicht und das kommt nicht so. Aber diese Heiden weiß, du bist der Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und er ist nur hingegangen, nur geflohen, nur untergetaucht. Jesus wollte nur in diesem Heidenland untertauchen. Und diese Heiden, die hat die ganzen Juden beschämt, solchen Glauben habe ich nicht in Israel gefunden. Oder dann die Blutflüssige, die sagte, wenn ich nur könnte den Herrn berühren, diese unreine Frau, eigentlich hat nichts zu suchen in der Männergesellschaft, aber die hat wieder die ganzen Frommen beschämt. Und sie betet, Jesus, erbarm dich unser und erbarm dich meiner. Weißt du, was wäre passiert, wenn Jesus hier bei uns gekommen wäre? Ich kann mir vorstellen, die Deutschen, die anderen Rassenkulturen, die hätten sofort geglaubt, ja, Herr, du bist schön, herzlich willkommen. Denn er sagt, den Leuten von Sodom und Gomorra wird besser gehen als Bethsaida und Kapernaum. Also, wo alles passiert ist, wo alles so geschehen ist. Und dieser Heiden betet unablässig in ihrer Not, obwohl er sagt, ich bin nur zum Hause Israel gesandt. Siehst den Herrn Jesus. Und das stimmt auch in Matthäus 15, Vers 21, 22. Ich bin nur zum Hause Israel gesandt. Aber Die Frau sagt, nein, auch zu uns, auch für mich bist du gekommen. Und dann sagt sie, meine Tochter ist von einem Dämon gequält. Jesus aber gab ihr keine Antwort. Sie ließ nicht nach. Vers 23. So, Jesus hat alle Tabus gebrochen, die nur zu brechen gab damals im Judentum. Hat sich die Hände nicht gewaschen beim Essen, muss ich vorstellen. Hat sich mit Frauen unterhalten, sich mit Frauen abgegeben, von Frauen die Füße sahen lassen. Und Frauen hat er gelobt. Solchen Glauben habe ich nicht in Israel gefunden. Und deshalb hassten sie ihn. Denn er hat etwas Neues gebracht. Etwas Menschliches, etwas Ewiges. Jesus bricht alle religiösen Tabus, auch heute noch, das ist Auferstehung. Er nimmt nicht nur dem Tod die Macht, das ist das Letzte, aber er nimmt zuerst mal den ganzen Tabus die Macht, die haben keine Macht mehr. Er hat die Pharisäer bloßgestellt, permanent, sie ständig gerügt und macht genau das Gegenteil, was die Pharisäer machen und sagen, also wenn das ein Prophet wäre, wüsste, was zu tun ist. Und er widerspricht ständig laufenden Pharisäern. Weh, weh, weh. Siebenmal sagt er weh den Pharisäern. Also über niemanden hat er so viel Wehs ausgerufen. Und darum haben wir das Neue Testament, den Neuen Bund. Auferstehung hat etwas mit dem Neuen Bund zu tun. Theologie der Auferstehung. Weißt du, Jesus hat den Tod ein Ende gemacht, der Verfluchung ein Ende gemacht. Er war der Verfluchte jetzt. Verdammte, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Er führt uns aus dem ganzen jüdischen Sektierertum heraus, aus der Verdammnis, der Verfluchung, die Heiden. Weißt du, der Jude betet schon seit nicht ewiger Zeiten, aber seitdem sie Pharisäer geworden sind. Herr, ich danke dir, dass ich nicht bin so wie der. Und dann dankt er, dass er keine Frau ist, dass er kein Heide ist, die Heiden sind Schweine und so weiter. Und so betet er, ich muss mir vorstellen, der betet dreimal am Tag das 18er Gebet und sagt Gott, ich danke dir, dass ich nicht ein Heide bin. Und die Heiden sind verflucht und dahingegeben. Weißt du, der Herr Jesus bricht die ganze Religion der Scheinheiligen. Und gerade mit den Aussätzigen hat er sich abgegeben, was die unrein waren. Gerade sich mit den Ausgestoßenen hat er sich abgegeben. Der Herr gibt sich mit Menschen ab, die ausgestoßen sind. Und wer jetzt in Christo ist, in dem ist jetzt keine Verdammnis. Verstehst du, das ist Auferstehung. Du lebst ein anderes Leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Wir sind erlöst von der ganzen jüdischen Weltverdammung. Die Heiden sind dahingegeben, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Also, ja, die sind nützliche Esel, aber mehr nicht. Und mehr nicht, und so weiter. Weißt du, heute kann dich niemand mehr verdammen. Wir sind Kinder Gottes, Söhne und Töchter des Lebendigen. Wir sind nach Hause gekommen. Und da steht noch der fromme, große, ältere Bruder. Vater, ich diene dir so treu und mir hast du das nicht gegeben. Und jetzt kommt der verlorene Sohn nach Hause, dieser Bengel da, der alles verlebt, verludert, dieser Heide kommt zurück. Und der Vater kleidet ihn ein. Mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Das ist Auferstehung. Mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Also, der Heide, der wird lebendig bei Gott. Und der andere, der steht da, kriegt den Mund nicht mehr zu. Und mir hast du nichts gegeben. Du siehst, das ganze Judentum ist leer ausgegangen. Ich meine, diese Pharisäer, der ging nicht gerechtfertigt nach Hause, aber der arme Zöllner. Der ging gerechtfertigt nach Hause. Mir sind meine Sünden vergeben. Ich bin Kind Gottes. Ich bin gerecht geworden. Du musst sehen, wie der gehüpft und getanzt und gejubelt und gejauchzt hat. So jauchzen und jubeln wir nicht einmal. Obwohl wir den Heiligen Geist haben und viel mehr Luftsprünge machen sollten. Wir sind erlöst. Wir sind erlöst, dass wir dieses Joch nicht mehr haben, dieses fremde Joch. Du musst, du musst, du musst, du musst. Weißt du? 600, fast 700 Gesetze hatten die Juden. Verstehst? Da brauchtest du ständig einen Katalog. Was darf ich nicht? Darf ich da aus dem Kochtopf essen oder jenen Kochtopf essen? Was wurde da gekocht? Lauter Vorschriften. Haufen Vorschriften. Über 600 Vorschriften haben die gehabt. Nur. Und da wusstest du am Schluss nicht mehr, was du tun solltest. Und der Herr Jesus, der macht sich keine Gedanken. Er bricht die Tabus. Alle Heiden dürfen zu Jesus kommen. Alle sind plötzlich rein. Alle sind heilig. Die Auferstehung Jesu ist ein Beweis, dass Gott Jesus angenommen hat, dass er Zugang hat. Für mich also ist es so wichtig, er ist von Gott akzeptiert worden. Es wäre anders, wäre Jesus nicht auferstanden. Da wären wir alle noch verflucht, alle noch Schweine, alle noch gottlos, alle noch dahingegeben. Da wären wir alle noch verloren. Aber Jesus ist auferstanden, weil Gott ihn anerkannt hat. Und nicht nur das, er ist nicht nur auferstanden, sondern er ist auch in den Himmel gefahren. Und Hunderte haben es gesehen. 700 Leute haben bestimmt Jesus gesehen, den Auferstandenen. 500 auf einmal haben ihn gesehen. So. Ohne Jesus wären wir ewig verloren und verdammt und verflucht. Und wir würden immer unter dem Fluch des Gesetzes leben. Das hast nicht gehalten und das hast nicht gehalten, das hast nicht getan. Du würdest untergehen. Ohne Jesus hätten wir keine Gnade bei Gott. Wenn er nicht von Gott anerkannt wäre, wenn er im Grab geblieben wäre, wenn er vielleicht gestohlen wäre oder wenn man irgendwo so sein Grab noch finden und entdecken würde, dem Teufel würde es gefallen, wenn er irgendwo Knochen, eine Urne finden würde und dann sagen, würden sagen, Jesus von Nazareth. Das würde ihm gefallen. Aber diese Urne gibt's nicht. Von der Kaiphas gibt es die Urne. Man hat das Grab von Kaiphas gefunden und in seinem Mund, du siehst, wie heidnisch dieser Kaiphas war. Erstens hat er Gockel gehabt zu Hause. Das war verboten den Juden. In seinem Bereich, da war das der Hahn, der beim Petrus gekräht hat. Verstehst du, der hat alles aufgedeckt. Sein Kikiriki. Und so weiter, und dass er den Herrn verleugnet hat. Aber in seinem Mund, in seinem Grabgebeinkasten hat man in seinem Mund eine Münze gefunden als Fährgeld im Jenseits. Das ist also, das war heidnisch. Und auf der Münze, wir wissen ja, die Diskussion bei der Münze war ja, wessen Bild trägt das? Des Kaisers, gibt dem Kaiser und Gott, was Gott gehört. Aber du siehst, dieser Heuchler Kaiphas, von dem findet man ein Grab noch. Aber von Jesus, sein Grab ist leer. Das leere Grab ist ein Beweis. Gott hat ihn akzeptiert. Und es ist so wichtig, dass wir uns bewusst werden, er ist auferstanden. Und meine Botschaft, was mich stark macht, ist einfach die Auferstehung. Wäre Jesus nicht auferstehen, er hätte keine Existenzberechtigung. Ich würde nicht fromm sein, ich würde leben wie der Teufel. Würde machen, was mir gefällt und mein Leben genießen. Würde ich alles machen, was mir einfällt. Ich würde meine Triebe ausleben. Warum, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, gäbe es keine Hoffnung. Warum soll ich mich anstrengen? Alle religiösen Anstrengungen sind umsonst, was man heute macht. Aber Gott sei Dank, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und deshalb lebe ich auch anders. Jetzt lebe ich ein heiliges Leben. Ein gottgefälliges Leben. Sonst könnte ich Atheist sein. Jesus hat diese Frau, diese verfluchte Heiden, befreit von ihrem Kummer, von ihrer Krankheit, von diesem Dämon, was die Tochter hatte. Matthäus schreibt den Juden und sagt den Christen und zeigt, Jesus ist auch für die Heiden gekommen, ganz besonders. Ganz besonders hilft er den Heiden, ganz besonders das Evangelium geht zu den Heiden. Du siehst, nachdem die Juden sich abwenden, sagt Paulus, und nun wenden wir uns den Heiden, den Nationen. Und da war eine große Freude, als sie hörten, dass Gott auch sie liebt. Erlösung ist auch für die Heiden. Ich betone das. So wie Jesus tot, einfach für die Schuld des Volkes, er kam zu den Seinen und er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Er kam für die Juden, für Israel, für das ganze jüdische Volk und hat sein Leben gegeben. Und jetzt, er ist auferstanden für uns Heiden. Überleg einmal, ich finde es großartig. Finde für mich großartig. In Matthäus 15, dann sagt Jesus zu dieser Frau, Frau, dein Glaube ist groß. Was willst du, was soll geschehen? Und von dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt. Was willst du, was soll geschehen? Dein Glaube ist groß. Jesus schaut immer auf den Glauben an. Nicht, ob du die Hände gewaschen hast. Nicht, wie du aus dem Zimmer gehst. Oder wie lang du betest oder wie fromm du betest. Der Herr schaut nicht auf die Gebete, der schaut auf den Glauben. Und er sah den Glauben. Ich frage mich manchmal, kann man den Glauben sehen? Und wie sieht man den Glauben? Wie kann man den Glauben sehen? Da irgendwie leuchtet es auf dem Kopf, dass du einen Strahl hast da oder eine Aura hast oder wie sieht man den Glauben? Jesus schaut auf den Glauben, nicht auf die Abstammung, nicht auf die Religion, nicht auf die Rasse, nicht auf das Gebetsbuch. Jesus schaut auf den Glauben. Und wie sieht er, als er Petrus irgendwo mal predigt und als er sah, dass er glaubt und sagt, Aeneas, du bist geheilt. Als er glaubte. Also man sieht also, ob jemand nicht nur mit dem Kopf nickt oder schüttelt mit dem Kopf oder die Hand streckt. Nein, man sieht, ob man mit dem Herzen dabei ist, ob das Herz dabei ist. Gott sieht das Herz. Jesus schaut auf das Vertrauen der Frau. Bei den Juden hat er sowas nicht gefunden. Er ist von Juden enttäuscht. Jesus ist von den Juden enttäuscht, bitter enttäuscht. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen nicht an. Auf. Er ist ihnen bekannt geworden und alle wussten von ihm, alle sprachen von ihm, aber was wollten die in Nazareth? Die wollten ihn den Berg runterstürzen lassen. Diese Frau, die kam zu Jesus und sie hat es begriffen. Sie hat es begriffen, was das Leben ist, was Jesus bietet und was Jesus ist und was Jesus hat. Davids Sohn, erbarmlich, und Jesus ist ein Jude gewesen. Das Heil kommt aus den Juden. und Herr, erbarm dich. Jesus, Sohn Davids, erbarm dich. Und das in einem heidnischen Gebiet. Der Gott Israels ist größer als alle primitiven Religionen. Der Gott Israels, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und deshalb hat, wir sind bei der Theologie der Auferstehung, deshalb hat der Abraham also spielend sein Isaak da geopfert, hat gesagt, Junge, leg dich hin und zieht das scharfe Messer und sagt, komm, du bist das Opfertier heute. Heute bist du das Lamm. Und hat geopfert. Und Isaak hätte sich gegen den alten Vater wehren können, aufstehen und ihn runterschmeißen und umwerfen. Nein, aber er wusste, beide wussten, Gott kann den Isaak von den Toten wiedererwecken. Und das war seine Hoffnung. Aber dass Gott anders eingegriffen hat dazwischen, das ist eine andere Sache. Aber die wussten genau damals von der Auferstehung. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass alle Menschen geholfen werden. Gott will, dass alle leben. Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehre und sich retten lasse. Weißt du, Gott ließ Israel untergehen. Der Tempel wurde zerstört vom Nebukadnezar 500 Jahre bevor. Wurde der Tempel zerstört und so weiter. Und weil Israel nicht mehr das glaubte, die hatten da irgendwelche Vorschriften, Gesetze, die Alten sagen, als sie dann von Babylon zurückkommen, kamen, haben sie ihre Tradition mitgebracht, aber sie haben nicht die Wahrheit mitgebracht. Die haben sie verloren. In Jesaja 56, Vers 1, 6 und Vers 6 und 7, da heißt es, wer zu der alten Gemeinde, zu der alttestamentlichen Gemeinde gehört, wer darf in den Tempel Gottes, wer darf sich Kind Gottes nennen? Nicht alle, die beschnitten sind oder getauft sind, sind Kinder Gottes. Das ist eine Voraussetzung. Wer darf ein Kind Gottes sein? Wer das Leben Gottes in sich hat. Wer den Geist Gottes in sich hat. Weißt du, Johannes 3, Vers 3, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde. Anders kann er das Reich Gottes nicht sehen. Du verstehst nichts von diesen ewigen Dingen, von der Auferstehung. Du verstehst nichts von der Ewigkeit. Du verstehst nichts von dem christlichen Leben. Es sei denn, du hast den Heiligen Geist. Und hier, Jesaja 56, so spricht der Herr, die Fremden, die sich dem Herrn angeschlossen haben, dem Herrn kann man sich anschließen, die sich dem Herrn angeschlossen haben, die ihm dienen und seinen Namen lieben, um seine Knechte zu sein, alle, die den Sabbat halten und die nicht entweihen, das war damals noch im Alten Testament, die an meinem Bund festhalten, sie bringe ich zu meinem heiligen Berg. Gott bringt sie zu seinem heiligen Berg. Hier, und ich erfülle sie mit meinem Bethaus und ich erfülle mein Bethaus mit Freude. Ihre Brandopfer und Schlachtopfer finden Gefallen auf meinem Altar, denn mein Haus wird ein Haus des Gebetes für alle Völker sein. Also du siehst, da sprengt schon Gott 600-700 Jahre vor Christus, sprengt Gott den Rahmen. Alle Völker werden kommen, alle Völker werden anbeten. Das Heil der Erlösung ist für alle Menschen. Deshalb hört auf mit der Dummheit, exklusiv nur wir Juden, nur wir Deutsche, nur wir Amerikaner, nur wir Russen, nur wir Chinesen. Nein, Gott will, dass alle Völker gerettet werden und sie werden kommen in mein Haus des Gebets. Und das Gemeinsame ist, was alle Menschen haben, ist das Beten. Auch der Heide kann beten. Das Gemeinsame ist, wie man betet. Ich denke nur, ein Flugzeug in 10.000 Meter Höhe, wenn es Turbulenzen bekommt, oh, dann fallen sie alle, Herrgott, Allmächtiger, Gütiger, oder wie sie auch alle nennen möchten, sie fangen an zu beten. Das ist eine Revolution, was da verkündigt wird. Alle werden sich da an Gott halten. Alle Menschen, also Gott arbeitet dahin, dass alle dahin kommen. Jeder, der vor Gott recht ist und recht tut und so weiter, jeder, der sich zum Herrn bekennt, darf zu seinem Gottesdienst kommen, also zu seiner Versammlung, in seine Gemeinde. Und schau, was am Pfingsten passierte. Und die wurden, das waren auch Touristen, die wollten nur Jerusalem besuchen. Und plötzlich fiel der Heilige Geist und die Jünger sprachen in Vollmacht, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Und die wurden alle selig, die da gläubig wurden, wurden bei 3000 plötzlich über Nacht zur Gemeinde hinzugetan. Und sie hörten jeder in seiner Sprache Gottes große Taten rühmen. Weißt du, manche Leute sagen, ja, zuerst muss Israel versammelt sein. Da war Israel schon versammelt, aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Apostelgeschichte 2, da müssen sie nur lesen. Da müssen nicht die ganzen Millionen kommen, sondern da reicht schon aus jeder Sprache, wohin der Herr sie verstreut hatte unter dem Himmel. Sie waren versammelt und dann hört jeder die großen Taten Gottes rühmen. Auferstehung. Nach der Auferstehung kommt Pfingsten, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Pfingsten ist so, weißt du, Entschuldigung, aber Pfingsten entsteht Multikulti-Gesellschaft. Aus allen Sprachen, allen Zungen, allen Rassen. Multikulti. Da sind Russen, Spanier. 17 Sprachen wird das Evangelium gepredigt dort auf dem Söller. Weißt du, Gott hat hier etwas angefangen, was ganz Neues. Da gibt es nicht mehr diese Rasse oder diese Rasse. Die sind alle eins. Im Heiligen Land wird nicht mehr Hebräisch gesprochen auf einmal. Dort spricht jeder in der Sprache, wie Gott spricht, wie Gott zu ihm spricht. Deshalb das Thema auch am Sonntag. Gott will zu uns reden. Dort spricht Gott zu Menschen, durch Menschen, durch Petrus. Und sie verkündigten die großen Taten Gottes, sie priesen Gott. Und als man sie nicht in Jerusalem mehr haben wollte, die Christen, dann gingen sie nach Antiochien, sind umgezogen und dort beginnt eine ganz neue Geschichte, die Missionsgeschichte. Die Gemeinde in Antiochien, das ist eine ganz großartige Gemeinde. Sie hat ein Herz für die Mission, ein Herz für die Verlorenen. Und hier wird Gott rausgetragen in den Nationen durch Paulus, durch die anderen Brüder. Manchmal verkrachen sich die Brüder und die dienen trotzdem weiter. Weißt, Gott gebraucht sogar Ungeschicklichkeiten, Streitigkeiten. Weißt du, dann geht der eine in die Richtung und der andere geht in die Richtung. Und die Welt ist so groß, man kann so viel missionieren und so viel arbeiten. Man muss sich nicht streiten. Mit Pfingsten fängt etwas ganz Neues an. Das Reich Gottes. Der Auferstandene ist der König des Reiches Gottes. Weißt du, mit der Auferstehung Jesu beginnt das Reich Gottes auf Erden. Gemeinde Jesu. Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht zerstören. Der Teufel hat es versucht. Der Teufel hat es so oft versucht, aber es ist nie gelungen. Wie viele Märtyrer gab es in der Kirchengeschichte. Und Leute haben ihren Glauben bekannt, sie standen zu ihrem Glauben. Und ein Zeichen, dass es heute noch Christen gibt, ist ein Beweis, dass Jesus auferstanden ist und dass Gott real ist. Die Theologie der Auferstehung, Gott macht etwas ganz Neues. Er sagt, lasst die Juden Juden bleiben. Das kümmert mich nicht, ihr Tempel kümmert mich nicht mehr. Ihre ganzen Gesetze kümmern mich nicht mehr. Jetzt fange ich was Neues. Pflüget ein Neues, steht in der Bibel. Gott fängt was Neues an. Gott fängt was Neues an. Weißt du, wenn wir nicht wollen, Gott fängt was Neues an. Wenn die Christen nicht mehr wollen, fängt er mit den Hippies an. Die Jesus-Bibel-Bewegung war so eine Sache. Weißt du, wenn die Frommen nicht mehr wollen, dann geht er auf der Straße und fängt dann mit den Türken was. Ja. Und da bist du erstaunt und verblüfft. Ja, aber wir sind doch Gläubige. Wir sind die Auserwählten. Gott sagt, ich pfeife auf euch. Gott pfeift auf die Extravaganten. Die super frommen, super heiligen, die denken, die sind heiliger als der liebe Gott selbst. Und sie haben Jesus gekreuzigt. Die Theologie der Auferstehung, Gott bringt Bewegung in diese Welt. Der lebendige Christus lebt in seiner Gemeinde. Plötzlich, wo zwei oder drei zusammenkommen, ist er mitten unter ihnen. Die brauchen keinen Tempel, die brauchen keine Bundeslade, die brauchen keine Priester. Ich bin mitten unter ihnen. Kannst du das vorstellen? Plötzlich, wir drei Geschwister beten zusammen und plötzlich ist der vierte Mann dabei. Ist das nicht toll? Das ist der Lebendige. Oder zwei, das reichen schon zwei. Weißt du, die Reden von Gott sind so von Gott erfüllt und immer Menschen, wenn sie in Jesu Namen sich versammeln, ist der Gott gegenwärtig. Das ist die Botschaft von der Auferstehung. Die Juden mussten sich nur mit ansehen. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Die Christen. Und deshalb hassen sie, weil sie sind ja eifersüchtig. Und Gottes Plan und Gottes Absicht war mit den Juden, durch die Christen, die sollen eifersüchtig werden. Die sollen so eifersüchtig werden. Was? Gott hat euch angenommen und uns? Was macht er mit uns? Puh. Sie wurden eifersüchtig. Weißt du, sie dienen dem und sie werden sehen, in wem sie gestochen haben. Das ist alles schon passiert. Sie haben, in wem sie gestochen haben. Also, dieser Jesus lebt, der ist dem Petrus erschienen, der ist dem erschienen, sogar seinen eigenen leiblichen Brüdern ist er erschienen. Und uns? Und uns ist er nicht erschienen. Ich muss vorstellen, Jesus ist nicht zum Pharisäer gegangen und hat gesagt, lieber Pharisäer, ich bin Jesus der Auferstandene. Guten Tag. Nein. Er ist zu seinen Jüngern gegangen, zu denen, die an ihn glaubten. Und heute dienen Millionen diesem Jesus von Nazareth. Millionen. Weißt du, Napoleon ist ergriffen und sagt, ich brauche Augenkontakt, wenn ich Befehle erteile. Aber dieser Jesus, sie haben sie noch nie gesehen. Diese Menschen dienen Jesus, das ist verrückt. Und sie geben ihr Leben hin, sie sterben für ihn, sie opfern sich für ihn auf und sie haben ihn noch nie gesehen. Römer 11, Vers 13 bis 14. Euch Den Heiden sage ich, sagt Paulus, nachdem über die Juden was gesagt hat, euch Heiden sage ich, gerade als Apostel der Heiden preise ich meinen Dienst, weil ich hoffe, auch die Angehörigen meines Volkes eifersüchtig zu machen. Ich preise Gott als Apostel der Heiden, ich will euch Juden eifersüchtig machen. Das ist doch warum, die sollen sehen, wir Christen haben das, was die vermissen, was die aufgegeben haben, an was sie nicht glauben wollten. Wir haben das, wir haben Moses, wir haben Abraham, wir haben Jakob und wir haben die ganzen Propheten, die da hatten, was so heilig war. Das sind alles unsere Propheten plötzlich. Und dann kommen sie jetzt, ja, wir hätten die Juden beklaut als Christen, also sie enterbt. Ja, sie haben es nicht gewollt. Sie haben so wie dieser Esau die Erstgeburt für eine billige Linsensuppe verkauft. Wir sollen sie eifersüchtig machen. Wir sollen uns gar nicht scheren, ob die das wollen oder nicht. Wir sollen unser Heil genießen. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Wenn so viele Heiden jetzt an Jesus glauben, das muss die doch verrückt machen. Die muss verrückt machen. Der Jude muss sagen, warum haben wir das nicht gemacht? Warum haben wir nicht an Jesus geglaubt? Warum haben wir ihn nicht angenommen? Was glaubst du, was die heute geben würden? Weißt du, wenn die sagen können, hier in unserem Land, in Bethlehem, hier ist er zur Welt gekommen. Aber weißt du, was der Fall ist? Überall diese ganzen heiligen Städten, ich nenne es mal wie Kreuzigungskirche und all das, das ist alles in Palästinenserhand heute. Alles in Heidenhand. Die machen das große Geschäft. Aber die hätten das Geschäft machen können. Es wäre ihr Land, es ist in ihrem Land, das alles passiert. Auch in Bethlehem. Bethlehem ist im arabischen Besitz. Also andere Völker besitzen. Eigentlich denen war es verheißen. Aber was sagt Jesus? Euer Haus wird wüst gelassen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Und das ist das Typische. Weil sie Jesus nicht angenommen haben, wird ihr Haus immer wüst gelassen. Die Renaissance, die ist von jüdischen Menschen ins Leben gerufen worden und dann hat die Juden nachher vertrieben. Oder Kommunismus, die Revolutionäre waren alles, größtenteils Karl Marx war ein Jude und so weiter, und ihr Haus ist leer geblieben. Ständig alles, was sie gemacht haben, ist ihr Haus wüst gelassen worden. Andere haben es genommen. Sie haben das Heil Gottes bekommen, sie hätten es anpacken können und begreifen können, aber sie haben es den Heiden überlassen. Den Christen, also jetzt uns. Und dann noch Lügen verbreiten und noch Geld dafür ausgeben. Uns Grab versiegeln lassen und den armen Pilatus so gehetzt. Und so weiter. Den haben sie gestohlen. Weißt du, die haben sie gestohlen. Und jetzt haben sie uns beklaut. Mit diesen wunderbaren Segnungen. Ich sage euch, was für ein Segen wäre es gewesen, wenn Israel begriffen hätte, die Güte Gottes damals. Na, ist egal. Paulus will, dass sie eifersüchtig werden. Und Eifersucht ist was Gutes. Auch wenn manche sagen, das ist schlimm. Die sollen eifersüchtig werden. Ja, warum nicht mir? Warum nicht ich? Wir sollen auch, Geschwister, und jetzt, da möchte ich grünes Licht geben, wir sollen auch aufeinander eifersüchtig sein. Nicht im Bösen, sondern ich will auch das haben, was der hat. Herr, wenn du den segnen kannst, kannst du mich auch segnen. Wenn du es dem geben kannst, kannst du auch mir geben. Wir sollen eifersüchtig sein. Reizt einander zum Guten. Nicht zum Zorn, sondern zum Guten. So wie du dich zum Bösen reizen kannst, kannst du auch zum Guten reizen. Reiz den Nachbar, deinen Bruder, deine Schwester zum Guten. Ja, guck mal, du kannst auch alles haben. Das gehört auch dir. Was mein ist auch dein. Glaub an den Herrn Jesus Christus. Nimm ihn an und du bist der gesegnetste und der glücklichste Mensch auf dieser Erde. Eifersüchtig will er machen. Und wir sind auch dazu da. Wenn du das Auferstehungsleben in dir hast, du musst so gut leben, so begeisternd leben, so voll heiligen Geistes sein, dass die Leute sagen, ach, ich habe auch Appetit auf das. Und die hören und merken, wie du das schmatzt und wie du das alles genießt. In Matthäus 15, Vers 21, als er da mit dieser Frau noch redet, diese Geschichte ist sehr wichtig von dieser Frau im Ausland. Dann sagt Jesus, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Siehst du es? Er sagt klipp und klar, ich bin nur zu den Schafen des Hauses Israel gesandt, zu den verlorenen. Jesus wirkte unter ihnen, zu den verlorenen Schafen ging er, aber diese verlorenen Schafe, die haben sich nicht bekehrt, die haben sich nicht rufen lassen. Die sind lieber versprengt gewesen und haben sich zerstreut in alle Herren Länder, aber sie sind nicht zum Haufen Jesu gekommen. Und da kam die Kirche, da kam die Gemeinde. Und Jesu Befehl war, Leute, der Auferstandene gab einen Befehl, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Das ist alles nach Ostern gewesen, nach der Auferstehung. Der Auftrag, geht hin in alle Welt, ist nicht vor der Kreuzigung, sondern nach der Kreuzigung gewesen. Und der Herr wirkt und bestätigt damit mit folgende Zeichen, war nach Ostern, nach der Auferstehung. Also wenn wir gehen, wenn wir predigen, wird Gott handeln. Handelt Jesus. Du darfst dich nicht genieren. Also wenn du für Jesus da bist und den Auferstandenen in dir hast und du lebst, weil er lebt, dann tu das, was dir vor die Hände kommt, was dir in den Sinn kommt. Ich möchte dir Mut machen, auch wenn du was falsch machst. Wir haben am Sonntag gehört, auch wenn man manchmal was Verrücktes gemacht hat, Gott wird schon glatt bügeln, die Dinge. Er wird schon ebnen und, weißt du, wir übertreiben manchmal. Aber Gott bringt uns schon runter. Oder wir untertreiben und er bringt uns rauf. Also, das sei ganz getrost. Also, wir sollen uns nicht schämen des Evangeliums von Christus, denn es ist eine Gotteskraft. Für alle, die daran glauben. Und Evangelium ist gute Nachricht. Jesus lebt. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit und ein Ärgernis. Aber das Evangelium, die Auferstehung, ist eine Gotteskraft. Fang an, von der Auferstehung her zu leben. Fang an, sag, bei mir ist Frühling geworden. Ich schlag aus. Ich lebe. Weißt du, wie es aussieht, wenn du ausschlägst? Du bist glücklich, du strahlst. Zeigst die Zähne, nicht zum Beißen, sondern zur Freude. Du hast einen Auftrag und du weißt es, ich soll hinausgehen. Und jetzt pass auf, Jesus gibt seiner Kirche den Befehl, geht hin in alle Welt und stell dir mal vor, was er sagt, predigt allen Menschen. Predigt allen Menschen. Du kriegst immer Schwierigkeiten, Paulus hat immer Schwierigkeiten gekriegt, weil er immer zu den Juden gegangen ist und hat eins auf den Deckel gekriegt. Wenn du das weißt, das ist mein Problem, dann gehst nicht. Dann gehst direkt da, wo die Leute hören. Aber Gott muss uns da hinschicken. Wenn wir aus eigenem Antrieb da hingehen, kriegen wir auch eins auf den Deckel. Ich denke nur in Athen, da denkt er jetzt, ich bin Philosoph, so meine Damen und Herren. Und dann erzählt er, ich bin durch die Stadt gegangen hier, ich habe gesehen, ihr seid so ein gottesfürchtiges Volk, lobt sie psychologisch. Weißt du, vergiss es, wenn der Heilige Geist wirkt, brauchst du keine Psychologie. Der Heilige Geist ist der beste Psychologe. So, und dann sagt er, hat es alles gesehen. Und dann erzählte er, und da kamen die Griechen, die wollten ja was hören, was Neues hören. Die waren immer so auf die Neuigkeiten, neueste Nachrichten zu hören und so weiter. Und der Marktplatz, das war so Informationszentrum, wie Internetcafé heute. Und da saßen die alle und hörten. Und dann sagt er, und jetzt muss ich euch noch was erzählen von der Auferstehung. Guck mal, die Philosophen, die Gelehrten haben keine Ahnung, was Auferstehung ist. Dann sagt er, lass den Lotterbube, was willst du da erzählen? Weißt du, die Gebildeten und die Ungebildeten verstehen nichts ohne den Heiligen Geist von der Auferstehung. Und als sie das Wort Auferstehung hörten, wollten sie nichts mehr hören. Als Felix der Glückliche, also auch mal im Verhör, König Agrippa und Felix, als Paulus anfing, wenn er so über die Juden sprach, konnte er reden. Wenn er über das Wetter sprach, konnte er reden. Du kannst über alles reden. Aber fang an zu reden über die Auferstehung. Als Paulus dort beim Felix und Agrippa über die Auferstehung sprachen, erschraken sie plötzlich. Erschraken sie. Oh, um Himmels Willen, wenn es eine Auferstehung geht, da wird alles offenbar werden. Da wird alles bekannt werden. Da wird alles ans Licht kommen. Auferstehung. Du, mit der Auferstehung kannst du den Teufel jagen. Mit der Auferstehung hast du einen Schlüssel für den Himmel. Mit der Auferstehung kannst du mit deinem Leben was anfangen. Weißt du, mein Leben hätte keinen Sinn. Und ich kann ich euch offen und ehrlich sagen, er hat keinen Sinn, wenn es die Auferstehung Jesu Christi nicht gegeben hätte. Seitdem weiß ich, es lohnt sich zu leben. Es lohnt sich zu glauben. Es lohnt sich zu arbeiten. Es lohnt sich auch nichts zu tun. Das hat alles einen Sinn. Auch das Nichtstun. Auch Faulenzen. Du hörst richtig. Weißt du, Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Manchmal ist weniger tun mehr. Als er auferstand, stand Jesus für alle Menschen auf. So wie durch einen Menschen die Sünde in diese Welt kam, so kam das Heil für alle Menschen durch die Auferstehung Jesu Christi. Und deshalb die Auferstehung ist so wichtig. Wäre er nicht auferstehen, wir wären alle noch in Sünde. Die Erlösung wäre nicht vollbracht worden. Gott hätte sein Opfer nicht angenommen. Das wäre alles ungültig. Du wärst unter einem Fluch. Zur Zeit Jesu waren die Leute sehr gespalten, was der Auferstehung anbelangt, ganz besonders im Judentum, Lukas 20, 27, da heißt es, die Pharisäer, etliche Pharisäer glaubten an die Auferstehung, die Sadduzäer glaubten überhaupt nicht, für die Sadduzäer gab es keine Auferstehung, das war die Priesterkaste, die hatten das das Sagen im Volk oder den Menschen, und die glaubten nicht an die Auferstehung. Und da bringen sie Jesus eine Fangfrage und sagen: Meister, du bist ein Lehrer von Gott. Weißt du, Schmeichler, das sind Schmeichler. Und du, der hast du überall, weißt du, obwohl sie selber nicht an die Auferstehung glauben, fragen sie Jesus über die Auferstehung. Da war eine Frau, die hat einen Mann geheiratet, zweiten Mann geheiratet, dritten Mann geheiratet, 7 Brüder geheiratet, also der eine ist gestorben, dann musste sie nach dem Gesetz den nächsten heiraten und dann wieder den nächsten, muss man vorstellen. Alle 7 Brüder hat sie durchgemacht. Und wem wird die Frau in der Ewigkeit gehören? Eine interessante Frage. Auferstehung. Wem wird die Frau einmal in der Ewigkeit gehören? Lukas 20, Vers 35 und 36. Und sie benutzen das Gesetz. Und sie wollen Jesus eine Falle stellen. Ob er jetzt ein Pharisäer ist oder nicht. Und dann sagt er: Brüder, im Himmel gibt es weder Mann noch Frau. Da braucht man das alles gar nicht. Ist der Fall erledigt. Verstehst du? Und er biegt die Frage ab. In jener Welt wird nicht mehr geheiratet, da sie durch die Auferstehung Söhne Gottes geworden sind. Sie werden mit dem Herrn verheiratet sein. Sie werden das ganze irdische Zeug nicht mehr brauchen. Es wird auch nicht mehr nötig sein. Lukas 20, 38. Dass aber die Toten auferstehen, hat er schon Moses in der Geschichte am Dornbusch angedeutet, sagt er. Und so weiter, Gott Abraham. Und dass er sich vorstellt: Ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks und ich bin der Gott Jakobs. Und das, dann heißt es weiter dort in Lukas 20 und zitiert die Mosesstelle, die alttestamentliche Stelle. Das war alles schon da. Aber die haben das alles vergessen. Denn Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern Gott ist ein Gott der Lebendigen. Und bei Gott sind alle Menschen lebendig. Auch wenn sie krepieren und tot sind und verfaulen und nicht mehr da sind. Bei Gott sind sie alle lebendig. Denn Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und das ist der Hintergrund, wo Jesus hier auf die Geschichte eingeht und warum er sagt, wem wird es gehören und wer wird es sein. Weißt du, die Gedanken sind da, die Vorstellung ist da, die Offenbarung ist da, aber wer glaubt unserer Predigt, heißt es in der Bibel. Deshalb, wir brauchen die Auferstehungskraft. Die Auferstehungskraft erlebt man im Frühling, da plötzlich ist alles da. Wenn die Auferstehungskraft Jesu Christi wirkt, dann sind die Gaben da, dann ist das Zeugnis da, da ist die Freude da, da ist der Friede da, da ist die Gesundheit da. Du stehst wieder auf, du wirst wieder hergestellt. Auferstehung ist Wiederherstellung. Du stehst wieder da. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebendigen. Mein Thema ist Theologie der Auferstehung. Und Gott betreibt keinen Totenkult. Weißt du, wenn du nach Israel fährst, da ist der Maimonides sein Grab, das heißt dem sein Grab. All diese ganzen Gelehrten haben sie Gräber und da legen sie ein paar Steinchen, wenn sie dort waren, also als Gebetsanliegen drauf. Weißt du, aber Gott betreibt keinen Totenkult. Jesus ist nicht tot. Er ist auferstanden und erlebt. Und du kannst nicht da zum Grab pilgern. Weißt du, man geht nur zum Grab, um zu gucken. Und das Grab ist, diese Gruft ist nicht die Gruft, wo Jesus lag. Es ist nur im Garten dort, eine davon. Es ist nicht unbedingt diese Gruft. Und eigentlich kannst du nicht sagen, hier lag Jesus, hier war Emmaus, hier war das und das. Nein, das ist nur Geschichte. Aber so in der Gegend, irgendwo wird es gewesen sein. Aber wir brauchen das alles nicht mehr. Wir glauben an die Auferstehung. Wir haben das neue Leben aus Gott in uns. Christus in uns. So, ich muss nicht nach Israel pilgern oder irgendwo angucken, wo ist das gewesen? Hier, das Reich Gottes ist jetzt inwendig in euch und Jesus ist der König des Reiches Gottes. Und wo der König ist, da ist das Reich Gottes. Da ist die Herrlichkeit. So, wenn Obama reist, dann nimmt er seinen Cadillac mit. Und seine Bedienstete, praktisch, der nimmt die ganze Maschine mit, verstehst du? Und wenn er irgendwo landet, landet Amerika. Da landet die ganze Macht. Und so ist, wenn Jesus irgendwo ist, wo 2 oder 3, da ist die ganze Herrlichkeit Gottes da. Kapierst du? Verstehst du das? Das ist zergehen. Wer jetzt an Jesus glaubt, der betet nicht mehr zu den Toten. Maria ist eine tote Frau, die ist gestorben, die ist nicht in den Himmel gefahren. Und alle Heiligen, die sind alle tot. Da betet man nicht mehr zu den Heiligen, dann betet man nur zu dem Lebendigen. Und die Toten lässt man ruhen. Für den an Jesus Gläubigen ist das zukünftige Handeln immer schon passiert, schon geschehen. So ist es so etwas wie die Krankenheilung, der ist wieder geheilt, der ist wieder auf die Beine gekommen. Für den ist Frühling, der lebt. Weil Jesus lebt, lebe auch ich. und werde ich auch morgen leben und so weiter, weil Jesus lebt. Weißt du, da hat die Gewissheit, so wie, ja, Tageszeiten, morgen wird die Sonne wieder aufgehen oder jetzt kommt der Sommer bald und die Jahreszeiten, so das, der lebt in der Gewissheit, auch wenn er noch nichts spürt und nichts weiß, aber ich weiß, es wird ganz bestimmt der Winter kommen. Ich kaufe jetzt Heizöl, wenn es sein muss, weil ich weiß, der Winter wird kommen. So ist die Auferstehung, ich weiß, Jesus wird wiederkommen und Jesus wird sein Werk vollenden. Das Alte vergeht und es beginnt was Neues. Es beginnt was Neues. Deshalb ist jemand in Christus, ein Neues ist im Werden. Nicht nur, dass es schon geworden ist. Das ist viel zu billig, zu schnell. So schnell geht's nicht. Natürlich von Gott aus schon. Aber für uns ist ein Neues ist im Werden. Die ganze Schöpfung lehrt uns die Auferstehung. Deshalb war es für die Heiden kein großes Problem, an der Auferstehung zu glauben. Ihre ganzen Fruchtbarkeitskulte und so weiter hat ja mit der Auferstehung zu tun. Saat und Ernte. Das Weizenkorn muss zuerst in die Erde fallen und dann geht es auf. Also das ist ein Naturgesetz. Für die Heiden war das ganz klar. Aber der fromme Jude, der konnte es nicht begreifen. Wie mag das zugehen? Für die Heiden war das auch kein Problem, an die Jungfrauengeburt zu glauben. Die haben an einen möglichen Spuk geglaubt. Also das war für sie kein Problem. Und als dann Jesus verkündigt wurde, die Auferstehung verkündigt wurde, das war für sie ganz klar. Jawohl, die Natur lehrt uns also. Obwohl die Bibel den Juden alles schon vorausgesagt hat. In Hesekiel, als sie in Babylon war, haben sie die Offenbarung durch Hesekiel bekommen. Hesekiel 37, Vers 1 bis 14. Die Vision von den Totengebeinen. Weißt du, dass die Gebeine zusammenkommen? Da ist die Botschaft schon verschlüsselt da. Die Gebeine kommen, Fleisch kommt rüber, der Geist kommt wieder. Also das Volk lebt wieder. Denn Gott ist ein Gott der Lebendigen und nicht der Toten. Er bringt wieder alles zurück. Oder Daniel, Kapitel 12, Vers 2, der sagt, Gott wird alles an jenem Tag auferwecken. Alle werden lebendig werden. Natürlich haben dann die Juden einen Zusatz gemacht, die Gerechten. Die Gerechten, nur die Gerechten. Aber die Bibel spricht von der Auferstehung aller Menschen. Nicht nur von der Gerechten. Auch die Ungerechten werden auferstehen. Auch die Sünder werden auferstehen. Auch ein Adolf Hitler wird auferstehen. Und ein Eichmann und ein Stalin und ein Mao Zedong. Und ein Honecker, ein Napoleon, alle großen Mächtigen, ob sie wollen oder nicht, sie werden alle auferstehen. Und dann werden sie vor Gott ganz clean. Die werden sein, so wie alle. Da wird nicht sein, ja, Herr Napoleon, ja, der wird genauso vor Gott stehen wie du und ich. Weißt du, aber nur die Gerechten, das ist nämlich im Judentum, ja, die Gerechten werden auferstehen. Oder Märtyrer noch, womöglich, und so weiter. Oder, wie es im Makkabäer, wo die noch wissen, so, an der Auferstehung, die Pharisäer sich klammerten, da heißt es, eher sterben wir, als dass wir die Gesetze unserer Vorfahren übertreten, also die Überlieferung unserer Väter. Also eher sterben wir, also die werden auferstehen, die Gerechten, die in Massa da sich da gegenseitig umgebracht haben. Aber weißt du, wenn du aber hörst, Jesus ist gekommen, um dem Tod die Macht zu nehmen. Tod, wo ist dein Sieg, Hölle, wo ist deine Macht, wo ist deine Kraft, wo ist deine Herrlichkeit? Er hat die Macht genommen. Jetzt ist sogar der Tod und der Teufel baff. Durch Jesus werden alle anderen wiederhergestellt. Werden wiederhergestellt. Weißt du, auch in den Tagen Jesu, in einem Qumran-Text, da heißt es also, dass nur die, die wirklich auf das Reich Gottes warteten, die werden auferstehen. Nein. Alle werden auferstehen. Deshalb Jesus wirft das ganze Qumran, die ganzen Qumran-Texte über Haufen, die ganzen Sadduzäer-Texte über Haufen, ihre Vorstellungen, die Texte der Pharisäer. Es werden alle auferstehen. Und die Menschen werden die Stimme des Sohnes Gottes hören und die Gräber werden sich öffnen, heißt es. Und sie werden auferstehen. Also, Jesus bringt eine gewaltige Botschaft und ihn werden alle sehen. Die Auferstehung ist nicht nur für die Gerechten. Was der Jude glaubte, also in der Zeit der Pharisäer und Schriftgelehrten, die glaubten also, wenn du Gott dienst, dann hast du den Vorteil, dass du ein langes Leben hast. Aber das ist nicht Auferstehung, ein langes Leben. Weißt du, und dann, ja, der Abraham war so und so alt und der Isaac war so und so alt und Jakob war so und so alt. Also die haben geglaubt, wenn der Nutzen vom Glauben ist nur, dass du ein langes Leben hast. Wenn du an Gott glaubst, hast du nicht nur ein langes Leben, sondern ein ewiges Leben. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Weißt du, der hat ewiges Leben, wer an Jesus glaubt. Und nicht nur langes Leben. Deshalb auch in den Geboten, du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange lebst. Das geht gar nicht um die Ewigkeit. Es geht immer um diesseits, langes Leben zu haben. Aber Jesus will uns mehr geben als langes Leben. Er will uns ewiges Leben sehen. Und er wird den Tod nicht sehen. Ewiglich, hat der Herr gesagt. Weißt du, nur ein langes Leben, das ist viel zu wenig. Und die Hoffnung ist da nicht groß. Was nützt es, wenn ich langes Leben habe? Und heutzutage werden wir alle bekommen langes Leben. Wir haben so viele Hundertjährige. Du kannst heute ohne Problem 100 Jahre alt werden. Aber was hast du? Dann schmeckt dir nichts mehr. Die Zähne sind nicht mehr echt. Die Augen machen nicht mehr mit. Nicht mehr richtig laufen kannst mehr und so weiter. Hundertjährig. Was nützt dir das lange Leben? Du brauchst ewiges Leben. Ewiges Leben, unvergängliches Leben. Natürlich hat man versucht, vor allem vom Judentum her, versucht, dass also die Auferstehung, die leibliche Auferstehung ganz auszuklammern. Also auch das, was bei den Propheten vorgeschattet war. Der Isaac Meyer Wiese hat 1857 also ein Vorbeter der Versammlungsordnung geschaffen hat und vor allem jüdische Gebetsbücher geschrieben hat. Der hat das Wort Auferstehung, leibliche Auferstehung, und wir werden leben, wir shall overcome, und, das ist nicht mehr in ihre Gebetsbücher drin. Sondern das wurde ausgeklammert und ausradiert, weil langes Leben, der Gerechte wird lang leben, aber das ist nicht alles, was wir wollen. Wir wollen ewig leben. Wer also an Jesus nicht glauben kann, der kann auch an seine eigene Auferstehung nicht glauben, dass er leben wird. Deshalb, gegen das Ende, du siehst also, entfremdet. Und jetzt kommen die modernen Theologen und die sagen, also Jesus ist im Geist auferstanden. Im Geist. Aber der ist echt auferstanden. Der ist echt auferstanden. Der ist sogar durch verschlossene Türen durchgekommen. Und er sagte, rührt mich noch nicht an, ich bin noch nicht verherrlicht. Und hat sogar Fisch dann einmal hingestellt zum Essen. Und deshalb, wir müssen aufpassen, dass wir nicht da auf diese religiösen Typen abfahren, wer das auch immer sind. Denn es gab sie überall im Griechentum, die Epikurer, die Sadduzäer, die Stoiker und so weiter. Die haben nicht an die Auferstehung der Toten geglaubt. Sobald der Mensch eingebildet wird und gebildet wird, verlässt er den Glauben an die Auferstehung. Die Sadduzäer, wir sind, ein paar dumme Pharisäer glauben das, okay. Aber wir, das ist also, hör auf mit der Religion. Religion bringt dich nicht dorthin, wo du hinkommen möchtest. Die bringt dich nicht zu Gott. Nur Jesus bringt dich zu Gott. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus ist es, der den Tod endgültig überwunden hat. Bisher ist noch niemand zurückgekommen. Bisher noch niemand, außer Jesus. Und deshalb kannst du ganz gut argumentieren. Es ist einer zurückgekommen. Es ist einer zurückgekommen. Jesus. Weißt du, die anderen waren alle scheintot. Oder sind wieder zum Leben erweckt worden. Aber die sind nicht aus dem Totenreich zurückgekommen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Nicht nur im Geist. Und hat nicht nur ein langes Leben, der ist mit 35 gestorben. Aber er hat uns ewiges Leben gebracht. Apostelgeschichte 5. Die 5 Vers 30 und folgende Verse. Die Jünger gaben Zeugnis von der Auferstehung Jesu Christi. Apostelgeschichte 5. Die stehen vor dem Hohen Rat und sie sagen dem Hohen Rat klipp und klar. Die nehmen sich kein Blatt vom Mund. Das sind Zeugen Jesu. Zeugen Jesu nehmen sich kein Blatt vom Mund. Die sagen, was die Sache ist. Und die sagen, der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt. Die sind als Diebe bezeichnet worden. Ihr wisst ja, die Zeugen Jesu, die sind als Diebe bezeichnet worden. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ans Holz gehängt habt und ermordet habt. So frech. So aufmüffig, so selbstsicher, den hat Gott auferweckt, den ihr ermordet habt. Ihn hat Gott als Herrscher und Retter an seine Seite erhoben. Er hat das gemacht und Gott kann machen, was er will. Deshalb ist vollkommen egal, was die Leute denken, denn er ist Herr, er ist allmächtig. Und er hat an seine Seite ihn gesetzt, um Israel die Umkehr und Vergebung der Sünden zu ermöglichen. Zeugen dieser Ereignisse sind wir und der Heilige Geist. Zeugen dieser Geschichte sind wir und der Heilige Geist. Wenn du die Auferstehung begreifen willst, musst du selber das erleben. Und der Heilige Geist muss es dir bezeugen. Und als sie das gehört haben, gerieten sie in Zorn und beschlossen, die Jünger zu töten. Du siehst, also der Teufel wird wütend, die Juden werden wütend, wenn du von der Auferstehung anfängst zu sprechen. Die Stoiker, die Epikurer und die ganzen Philosophen werden wütend, sobald du von dieser Auferstehung anfängst zu reden. Weißt du, dann fangen sie ganz primitiv an. Ja, was will der Lotterbube? Also, wenn irgendein Intelligenter dort auf dem Platz mal gepredigt hat, das war Saul von Tarsus oder Paulus von Tarsus, er war gebildet. Der hat die beste Ausbildung gehabt. Und dann den zu diskriminieren. Weißt du, der Teufel kann nur eines diskriminieren. Das ist so seine Spezialität. Runtermachen. Was will der Lotterbube, als er anfing von der Auferstehung? Und der Paulus, als er bei Agrippa und Felix ist und auch von der Auferstehung spricht, dann sagt Felix, Paulus, deine große Weisheit macht dich rasend. Deine große Weisheit macht dich rasend. Und wenn es fehlt nicht viel und du bekehrst mich, und dann sagt er, ich wollte nichts anderes als dich bekehren. Du siehst, sobald die Auferstehung kommt, erklären die Leute einen für verrückt. Du bist rasend. Du spinnst. Deine hohe Weisheit ist dir in den Kopf gestiegen. Du weißt zu viel. Wir wissen zu viel, weil wir den Heiligen Geist haben. Und deshalb will der Teufel uns umbringen. Deshalb trachtet er nach unserem Leben, weil wir zu viel wissen. Wir wissen zu viel. Tod, wo ist deine Macht? Hölle, wo ist deine Stärke und deine Kraft? Wir wissen, er hat dem Teufel die Macht genommen. Er hat nichts mehr zu sagen und zu melden. Aber in dieser Gesellschaft dort, Apostelgeschichte 5, da ist wenigstens noch ein Gescheiter da, der Gamaliel. Nicht alle sind so dumm und verstockt und verblendet. Und dieser Gamaliel, sein Rat war, ist die Sache von Gott. Ist die Sache von Gott, also die Auferstehung und die ganze Botschaft, was die Jünger hier erzählen, ist die Sache von Gott, dann können wir nichts dagegen machen. Und die Sache war von Gott. Du siehst, was aus dem Christentum, aus diesem kleinen, ängstlichen, verscheuchten Häufchen Jünger, Apostel Jesu geworden ist. Eine Weltkirche. Heute sind ja 1,3 Milliarden, die an Jesus glauben. Katholiken, Protestanten, was weiß ich alles. Und darüber hinaus, ohne Namen. Weißt du, was ist aus dieser Sache geworden? Innerhalb des ersten Jahrhunderts haben die das ganze römische Imperium auf den Kopf gestellt. Ist die Sache von Gott? Dann können wir nichts dagegen tun. Und wenn wir was tun, wir werden Gottes Feinde. Wir bekommen mit Gott zu tun. Und das war es auch so. Der Glaube an die Auferstehung Jesu erfreut sich heute noch bester Gesundheit, ob die modernen Theologen glauben oder nicht. Wenn ich die Geschichte beobachte, weißt du, die evangelische Kirche macht da dicht und dort dicht, die Staatskirchen machen überall dicht, langsam aber sicher. Und was lebt? Die Pfingstkirche. Die Pfingstkirche. Weltweit sind etwa 500 Millionen Gläubige, die an den Heiligen Geist glauben und in Sprachen beten, so wie wir. Und sogar noch mehr, was man weiß. Und vieles weiß man gar nicht. Also, die Sache Jesu freut sich bester Gesundheit. Und die Menschen glauben an die Kraft des Heiligen Geistes, an die Wiederkunft Jesu, an sein Leben. Und die Staatskirchen machen langsam aber sicher dicht. Die Volkskirche. So, die sagen, wir sind es. In dem Augenblick, wo die Menschen stolz werden, können sie einpacken und nach Hause gehen. Dann nützt es alles nicht. Dann nützt es alles nicht. Jesus lebt. So wie niemand einen Sonnenaufgang verhindern kann, so konnte niemand die Auferstehung Jesu verhindern. Die Sonne geht auf, ob die spotten und lachen oder die fluchen und sich die Augen zuhalten und sie blindstellen und sich abwenden. Die Sonne geht auf. Und das jeden Tag. Und das auf Jahrhunderte. Also, als sie das hörten, dass Jesus auferweckt ist und so weiter, ergrimmten sie und sahnen sie oder dachten sie oder versuchten sie umzubringen. Also mach dich gefasst, wenn du anfängst von der Auferstehung zu sprechen, nicht gerade du brauchst Jesus, du musst nur sagen, Jesus lebt. Und dann scheiden sich die Geister. Jesus lebt, Jesus ist Herr. Er ist auferstanden, er hat alles unter der Kontrolle. Er ist auferstanden und er sagt seinen Jüngern, warum sollen sie losgehen, warum sollen sie missionieren, warum sollen sie predigen, taufen und lehren. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Du hast einen gewaltigen Heiland. Und du sollst es wissen, nicht nur gerade du brauchst Jesus. Die Leute werden eifersüchtig, wenn du von der Auferstehung sprichst. Wenn du anfängst, Zeugnis von der Auferstehung geben. Paulus in 1. Korinther 15, und jetzt will ich ganz schnell noch ein bisschen hier stöbern. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Predigt sinnlos und unser Glaube ist auch sinnlos. Das ist alles sinnlos. Diese Gemeinschaft, dieses Treffen heute ist sinnlos, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Deshalb lass es zergehen, denk drüber nach. Für mich ist die Auferstehung das große Thema der Bibel. Ich weiß, warum ich Christ wurde, weil ich bin einmal ins Leichenhaus eingestiegen. Wir hatten so Typhus-Epidemie gehabt in unserem Land, in unserem Ort, und da sind so viele Leute gestorben. Und da, ich wollte wissen, was hinter dem Fenster ist. Und dann steige ich ins Leichenhaus ein und dann sehe ich meine Nachbarn, die ich kannte, aufgebahrt, gewaschen, so weiter für den Sarg fertig zu machen. Und ich bin rausgestiegen aus dem Fenster und bleib hängen und komme nicht mehr runter. Nicht lange, ich habe mich schon befreit. Aber dann habe ich die ganze Zeit als junger Mensch, als Jugendlicher habe nachgedacht, und was ist mit dem Tod? Wie geht's nach dem Tod weiter? Mein Nachbar, den habe ich gekannt. Meine Freunde, oder so die, ja, die mit uns zusammen lebten im Ort, die habe ich alle gekannt. Und was ist dann nach dem Tod? Wir müssen alle sterben, ob man groß ist oder klein ist, egal was. Und was ist danach? Und dann, als Jesus mir begegnete und die Botschaft der Auferstehung verstanden habe, Jesus lebt. Und weil Jesus lebt, lebe ich auch ich. Mein Leben hat Sinn. Dann nehme ich die Auferstehung. Jesus hat meinem Leben Sinn gegeben. Jetzt weiß ich, warum ich da bin, was ich will und was ich tue und so weiter. Das hat alles einen Sinn. Erste Auferstehung hat mein Leben bereichert. Was habe ich von meinem Glauben? Vielleicht jetzt im Leben nicht viel. Aber was habe ich da hier unterm Strich? Was habe ich nach dem Tod? Gäbe es keine Auferstehung, und ich sage euch, bin ganz ehrlich, ich würde an keinen Gott glauben, an keinen Teufel glauben, ich werde nicht fromm und so weiter, würde ich nicht mich mit der Religion beschäftigen. Religion wäre für mich Opium fürs Volk, also was weiß ich, für Dumme, das wäre für mich Religion. Ich würde meine Bibel nicht in der Hand nehmen, wenn es keine Auferstehung gäbe. Dann können sie reden und erzählen, was sie wollen, brauche ich nicht, wozu? Aber Gott sei Dank, Jesus ist auferstanden, einer ist zurückgekommen. Halleluja. Einer ist zurückgekommen und einer sagt, ich lebe. Und das haben nicht nur einer erlebt, sondern die Bibel ist voll. Die Auferstehung Jesus ist ein bestbelegteste Ereignis der Weltgeschichte. Von so vielen Seiten. Nicht nur von einem. Paulus sagt, und der Herr ist auch mir als eine späte Geburt erschienen. Aber weil Jesus auferstanden ist, deshalb bin ich Christ. Deshalb liebe ich Christus, deshalb diene ich Christus, deshalb kann nicht zu viel sein für mich, für Christus, weil ich weiß, es lohnt sich. Sonst finde ich keinen triftigen Grund, warum ich an Gott glauben sollte, wenn es keine Auferstehung gäbe. Da würde ich auch nicht beten, da würde ich auch mich mit religiösen Dingen gar nicht beschäftigen, würde ich auch nie Leute anquatschen und auch die Dummheit weitererzählen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Die Auferstehung Jesu und unsere Auferstehung ist im engsten verbunden, aufs engste verbunden. Es gehört zusammen, ist nicht zu trennen. Meine Auferstehung ist nicht von der Auferstehung Jesu zu trennen und Jesu Auferstehung ist nicht von meiner Auferstehung zu trennen. Das gehört zusammen. Deshalb, wenn Jesus auferstanden ist, dann stehen auch wir auf. Wenn das wahr ist. Und wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist alles Zeitverschwendung. Dann ist jedes Beten sinnlos. Jedes Predigen sinnlos, alles Gute tun sinnlos, jede Religion ist sinnlos, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Du hörst richtig. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, wenn das stimmt, wenn das wahr ist, dann ist unser Glaube, das ganze Zeug, sinnlos, vergeblich. Das sind alles nur fromme Sprüche dann, bestenfalls. Dann gibt es keine Gnade. Es war alles nur Einbildung, was ich dann gemacht habe. Dann ist alles nur Lug und Trug. Dann ist alle Mission sinnlos. Da sind alle Märtyrer umsonst gestorben, wenn es keine Auferstehung gäbe. Dann ist das Bibelstudium umsonst. Dann der Heiligung nachjagen vergeblich. Da ist die ganze Bibel ein Lügenbuch, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Verstehst du das? Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann sagt Paulus ja, dann wären alle Prediger falsche Zeugen, hätten Lügen verbreitet. Alle Pastoren belügen dann die Menschen. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann bilden sie alle sich nur was ein, reden sich was ein, sie sind was, aber es ist alles nicht wahr. Das sind alle nur Getäuschte. In 1. Korinther 15, Vers 15 schreibt Paulus, wir werden aber auch als falsche Zeugen erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt würden. Also diese ganze Diskussion wäre alles umsonst, wenn Gott Jesus nicht auferweckt hätte. Aber die Auferstehung Jesu ist ein Werk Gottes. Das ist nicht ein Menschenwerk. Das war nicht ein Werk der Apostel. Die Apostel haben den Herrn auferweckt. Die Maria hat den Herrn auferweckt. Weißt du, nein, niemand hat den Herrn auferweckt. Der Herr hat ihn auferweckt. Und derselbe Geist, der Jesus lebendig machte, wird auch unsere, meine, deine, eure sterblichen Leiber lebendig machen. Derselbe Geist. Derselbe Geist. Derselbe Geist. Deshalb ist die Theologie der Auferstehung so wichtig. Damit steht und fällt alles. Wer nicht daran glaubt, kann zumachen und nach Hause gehen, einpacken. Für den gibt es keine Hoffnung. Weißt du, das Leben wäre nur eine Henkersmahlzeit. Weißt du, dann nimm schnell mit, was du mitnehmen kannst und dann lass es bleiben. Aber weil es eine Auferstehung gibt, dann lohnt sich das, wenn du verzichtest. Du weißt, ich werde entschädigt. Wenn ich einmal in der Ewigkeit ankomme, gibt es für mich Lastenausgleich. Weißt du, was das ist? Lastenausgleich. Du hast die Bürden und Lasten getragen und dann wird der Herr dich belohnen. Ist aber Christus nicht auferweckt, so seid ihr noch in euren Sünden. 1. Korinther 15, 17. Dann ist das Lamm Gottes gar nicht bei Gott angekommen. Wenn er nicht auferstanden wäre, jeder kann sterben, jeder kann gekreuzigt werden. Und in Israel sind Tausende gekreuzigt worden. Aber er ist auferstanden. Denn er hat uns mit Gott versöhnt. Wenn er nicht auferstanden wäre, wären wir immer noch verdammte, verfluchte, dahingegebene. Ist aber Christus nicht auferweckt, Vers 18 weiter, dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, die im Glauben gestorben sind, verloren. Da sind sie verloren. Das ist also, das ist so wichtig, diese Auferstehung. 1. Korinther 15. Lass es zergehen. Arbeite mal durch. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind all diejenigen, die ihm vertraut haben, belogen und verloren. Man hat ihnen gesagt, wir werden uns wiedersehen. Weißt du, dann wirst du deine Mutter, deinen Vater, du wirst niemand in der Ewigkeit wiedersehen. Dann bist du ein Betrogener, ein Beraubter, ein Bestohlener. Dann wirst du keinen einzigen Menschen mehr dort in der Ewigkeit treffen, wenn es keine Auferstehung gäbe. Dann wirst du und dein Haus nicht selig. Verstehst du? Warum hast du dann für deine Familie gebetet? Wenn es keine Auferstehung gäbe, dann sind alle Anstrengungen umsonst. Alle Märtyrer, die gestorben sind, die sind für irgendeinen Bluff gestorben. Wenn wir nun dieses Leben auf Christus hoffen, sagt Paulus Vers 19, 1. Korinther 15, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, langes Leben, verstehst du, mir geht's gut, weil ich Gott vertraue. Mai geht's mir gut. Verstehst du? Das ist nicht wahr. Mir geht's nicht gut manchmal. Wenn wir aber nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so wären wir die elendsten Menschen auf Erden. Also wenn du nur sagst, ja, so wie die Juden, langes Leben, was nützt es dein langes Leben? Du musst doch sterben. Das, was du aufgebaut hast, musst du doch da lassen. Nimmst dich nichts mit. Wenn wir keine Hoffnung über das Grab hinaus haben, brauchen wir gar nicht lachen und uns freuen und glücklich sein und sagen, jetzt freue ich mich. Du kannst das Leben gar nicht genießen. Du weißt, morgen muss ich alles da lassen. Der Tod ist das Ende für alles. Ein schreckliches Bild. Und deshalb die Auferstehung. Preise Gott. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das hat Hiob gesagt in der Stunde, als er tief am Boden lag, als alles verbrannt war und alles weggenommen wurde. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt, wie ein Phönix, das ist er, mein Erlöser. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Paulus sagt, wenn. Da gibt es eine ganze Reihe, wenn. Und dann, pass auf, wie Paulus jetzt wieder argumentiert. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt. Wenn. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt. Und das ist die Theologie der Auferstehung. Nun ist Christus auferstanden. Nun lohnt sich das Predigen. Nun lohnt sich das Beten. Nun lohnt sich das Glauben. Nun lohnt sich das Geben. Nun lohnt sich, Jünger Jesus zu sein. Nun lohnt sich, die Bibel zu lesen. Nun lohnt sich alles, zu kämpfen, sich selbst zu beherrschen. Nun lohnt sich, in der Heiligung zu leben. Nun lohnt sich, in der Liebe zu leben, im Frieden zu leben. Nun lohnt sich, jetzt haben wir eine Hoffnung endlich. Nun. Dieses kleine Wortchen, wenn, nicht auferstanden wäre. Und nun müssen wir uns nicht mehr verstecken und schämen. Nun ist Christus auferstanden, Leute, was wollt ihr? Was wollt ihr? Nun können wir uns einbringen. Nun können wir opfern und nun können wir verzichten und nun können wir alles verkraften, weil wir wissen, er ist auferstanden und mit ihm werden wir eines Tages auferstehen. Weißt du, der Teufel möchte, dass du deinem Gott absagst. Und nun können wir getrost und fröhlich unsere Straße ziehen. Und nun? Paulus sagt, denn der Herr selbst wird den Befehl ergeben und kommen mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes, die wird am Himmel erschallen, 1. Thessalonicher 4, Vers 16, und vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Halleluja. Und nun hat alles sich gelohnt dann. Da bist du nicht vergeblich gelaufen, nicht vergeblich Zeugnis gegeben, nicht vergeblich gedient. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Die Auferstehung Jesu ist der beste Beweis für meine Auferstehung. Die Auferstehung Jesu ist das Zentrum unseres Glaubens, das größte Werk Gottes überhaupt, die Auferweckung Jesu. Und wir sind Glieder an seinem Leib, wir gehören zu Jesus, wir sind ein Teil von Jesus. Jesus starb für die Auferstehung. Also nur einer, der stirbt, kann auch auferstehen. Also er starb für die Auferstehung. Er sagte in Johannes 10, Vers 18, niemand kann mir das Leben nehmen. Niemand. Niemand. Jesus konnte niemand sein Leben nehmen. Ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht und die Freiheit, es hinzugeben, aber auch es wieder zu nehmen. Und das ist, was der Vater mir im Himmel gegeben hat als Auftrag. Ich habe die Macht. Und Jesus ist hinabgestiegen und er ist auferstanden. Ich habe die Macht. Die Theologie der Auferstehung. Begreif es. Mit der Auferstehung Jesu ist das Reich Gottes angebrochen. Hier auf Erden. Als er hier unter den Menschen wandelte, sagte das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Nicht in euch, sondern unter euch. Und jetzt durch den Glauben an Jesus ist das Reich Gottes in uns. Das Reich Gottes in uns. Das Leben in uns. Und jetzt fängt es an, das Leben zu pulsieren. Wir werden lebendig. Sein Opfer war nicht umsonst, sein Kampf war nicht umsonst, seine Arbeit war nicht umsonst. Jetzt fängst du an zu leben, jetzt wird es Frühling. Guck mal an, in der Bibel heißt es, das Leben des Menschen ist wie Gras. Ist noch gar nicht so lange her, da war alles so kahl, nackt und so weiter. Du denkst, naja, wir sind schon in der Wüste. Die Verwüstung hat begonnen. Alles so kahl, alles abgefroren, alles tot. Und plötzlich kommt der Frühling. Ein paar Gewitter, ein paar Blitze, ein bisschen Sonnenschein, ein paar Tropfen Regen und schon sprießt alles. Und da kommt der Heilige Geist. Pass auf, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, da sprießt du plötzlich. Du lebst auf. Eine Zeit des Aufatmens, sagt Petrus einmal in einer Predigt, hat begonnen. In dem Moment, wo Jesus in dein Leben kommt, du atmest Jesus ein und die Sorgen und die Sünden aus. Halleluja. Du atmest Jesus ein. Ich denke, das ist etwas ganz Großartiges, Jesus einzuatmen. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Jesus kommt als der Auferstandene wieder zurück. Er ist wieder da. Und er bringt eine große Beute. Bringt uns Hoffnung. Weißt du, die Auferstehung Jesu ist ein Zeichen, der Satan ist besiegt. Ich muss jetzt nicht gegen den Teufel kämpfen. Der Stärkere ist da. Der hat die Schlüssel der Hölle und des Todes. Das Reich Satans ist zusammengebrochen. Der Erlöser ist da. Jesus lebt. Da musste alles kapitulieren. Die ganze Hölle, die ganzen Systeme, alles musste kapitulieren. Und ist alles zusammengebrochen. Schau, die ganze Gesellschaft nacheinander, die bricht zusammen. Und dein ist das Reich. Und dein ist die Kraft. Und dein ist die Herrlichkeit. Der Satan musste die Verlorenen abgeben, die Werke Satans, die funktionieren nicht mehr. Weißt du, der Teufel hat nur eine bestimmte Kraft und dann bricht alles wieder zusammen, kommt wieder was anderes, eine neue Revolution. Der neue König ist Jesus. Der Herr ist, der das Kommando hat, der Sagen. Jetzt gilt sein Wort. Mir ist gegeben alle Gewalt. Das kann nur ein Wahnsinniger oder ein tatsächlich echter König und Herr sagen. Oder ein Spinner. Verstehst du? Mir ist, weißt du, Jesus hat nicht Jerusalem-Syndrom gehabt. Oder irgendwelchen Syndrome. Nein, er ist wahrhaftig auferstanden. Mir ist gegeben alle Macht. Alle Macht. Das Wort alle. Im Neuen Testament, nach der Auferstehung, gilt das Wort alle. Alles. Der Auferstehung Jesu sind die Fundamente des Reiches Gottes. Darauf bauen wir weiter. Wenn wenn und so weiter. Aber nun ist er auferstanden. Und wir müssen jetzt nicht auf einen anderen Messias warten, wie die Juden. Wir müssen nicht. Der ist gekommen und es wird kein anderer mehr geben. Kein besseren Messias, als der da war. Jesus Christus. Es wird keiner kommen. Ganz 100 Jahre warten noch. Jetzt brauchen wir keinen Tempel mehr. Jetzt brauchen wir keinen Altar mehr. Jetzt brauchen wir keine Rituale mehr. Jetzt brauchen wir keine Zeremonien mehr. Das ist alles erledigt. Besiegelt. Jetzt haben wir einen hohen Priester, der mit dem Vater spricht. Weißt du, lies Hebräer, Hebräerbuch in der Bibel. Da ist er. Wir haben einen besseren Priester, ein besseres Opfer, ein besseres Reich, eine bessere Stadt. Jetzt braucht man nicht mehr Jerusalem. Vergiss es. Ist vorbei. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann müsstest du noch diese alten Rituale, dann müsstest du dich da nach Jerusalem pilgern oder nach Mekka oder sonst noch wohin. Dann müsstest du so schnell wie möglich Hebräisch lernen. Dann müsstest du die jüdischen Feiertage wieder heiligen. Aber wir haben schon den Erlöser. Jesus lebt. Wir brauchen jetzt keinen anderen. Für uns hat die Zukunft schon begonnen. Halleluja. Jesus ist da. Weißt du, und mit großer Freude gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung Jesu. Du musst sehen, wie diese Emmaus-Brüder tippelten nach Emmaus, oh, der Heiland ist gestorben, unser Messias, unsere ganze Hoffnung, und die Hoffnung Israels ist zerbrochen. Ach, wenn der noch da wäre, wir könnten schnell ihn was fragen, und so weiter gehen sie. Und plötzlich gehen ihnen die Augen auf, und die springen denselben Weg, den sie gegangen sind, bevor die Schatten kamen, bevor der Sabbat begonnen hat, sprangen sie, und Leute, stellt euch mal vor, euch vor, uns ist der Heiland, uns beiden, wir sind Zeugen, uns ist der Heiland erschienen. Du läufst anders, wenn du den auferstanden hast. Aber wenn du so einen toten Herrgott hast, ja, Allmächtigen, ja, über Wolken weit, wir haben den Auferstandenen. Und da läuft man anders. Da funktioniert man anders. Johannes 3, Vers 3. Du brauchst den Heiligen Geist. Pep brauchst du. Das ist der Heilige Geist. Pep. Weißt du, was Pep ist? Schmiere. Öl. Salbung. Also und ohne den Heiligen Geist vernimmst du das nicht. Ihnen gingen die Augen auf und sie erkannten, das ist der Herr. Und uns ist der Herr erschienen. Petrus, weißt du, dieser traurige, niedergeschlagene Versager Petrus, plötzlich ist der Prophet steht auf und sagt, diesen Jesus habt ihr gekreuzigt. Und hier, und gaben sie beim Hohen Rat, Apostelgeschichte 5, Zeugnis von der Auferstehung, da will man sie umbringen deswegen. Und sie reden weiter und sie lassen sich nicht tot kriegen. Das Reich Gottes ist bereits mitten unter uns. Die Grundlage des Reiches Gottes ist Leben, Leben und nochmals Leben. Und nicht siechen. Ja, wir müssen beten, Geschwister. Die Zeit ist so schwer. Der Teufel ist so schmächtig. Die Dämonen schwirren nur rum. Vergiss doch. Weißt du, wir müssen nicht mehr beten. Wir haben die Autorität. Der Auferstandene ist hier. Und ich muss nur rufen und in Jesu Namen rufen und plötzlich ist er mitten unter uns. Und wir müssen die Leute nicht bekehren. Weißt du, die Leute, die sind zu, die tun die Arbeit Gottes. Die nehmen Gott die Arbeit und machen Gott arbeitslos. Wir haben am Mittwoch darüber gesprochen, wie können wir mehr Erweckung haben, wie könnte mehr los sein bei uns und. Wie könnte Gott in dieser Zeit mehr wirken? Wenn wir aufhören, wir würden weniger selbst zu tun und Gott arbeiten lassen würden, würde viel mehr passieren. Würde viel mehr passieren. Nicht selber was machen, Gott machen lassen. Und guck mal, Saul von Tarsus, der wütet und was weiß ich, was er macht, er will alle Christen vernichten. Und plötzlich steht Jesus vor ihm, Saul, Saul. Warum verfolgst du mir? Das sind Bekehrungen. Bekehrungen sind vom Himmel gewirkte Aktionen, von Gott gewirkte Aktionen, wo Gott plötzlich stoppt und sagt, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Bist zu weit gegangen. Hier sollen sich deine Wellen legen. Hier, Saul, gehst auf die Knie. Der liegt auf dem Boden, nicht nur auf die Knie. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und der Auferstandene ist begegnet. Wenn der Auferstandene den Menschen begegnet, ich möchte diese Theologie der Auferstehung noch ein Stückchen weiter ausbauen. Wir sollten beten, lieber Heiland, begegne du als der Lebendige, der Auferstandene, der Marie, der Luise, dem Fritz, dem Karl, dem Johann und was weiß ich wem. Begegne ihnen als der Auferstandene. Tritt in ihren Weg. Plötzlich steht der Auferstandene. Ja, wo willst du hin? Die Leute müssen dem Auferstandenen begegnen, nicht den Matutis und nicht irgendwelchen frommen Phrasen. Die müssen dem Auferstandenen begegnen. Du, dann fangen sie an zu zittern. Wie geht's jetzt weiter? Du, denk doch, als der Paulus von der Auferstehung sprach, da zitterten dem Agrippa und dem Felix die Knie. Da hörte das ganze Glück auf, Felix der Glückliche. Da verging ihm das Lachen. Weißt du, wenn der Auferstandene plötzlich dasteht, was sagen dann die ganzen Stolzen und Eingebildeten? Die Anwesenheit des Reiches Gottes ist bereits da. Wir müssen nur freisetzen, sagt Jesus, geh hin, die Tür ist verschlossen, der lässt dich nicht rein. Aber du kommst durch die Wand. Du kommst überall hin, Herr Jesus. Du bist der Lebendige, der Auferstandene. Wir sollten vielmehr, wenn wir beten, von Jesus oder zu Jesus als den Auferstandenen sprechen. Und wir haben einen auferstandenen König, einen auferstandenen Herrn, der alles in der Hand hat. Jesus hat seine Herrschaft in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Überall ist der Herr. Und er ist jetzt unterwegs. Und wir müssen Jesus Bahn machen. Einfach, hier kommt der Auferstandene in ein paar Minuten. Einfach alles vorbereiten. Der Auferstandene kommt. Jesus unterwirft sich alles. Er ist es, der sich unterwirft. Er ist es, der seine Gemeinde baut. Nicht ich, nicht du, nicht wir. Er will seine Gemeinde bauen. Der Auferstandene. Er hat die Jünger gesammelt. Er ist den Einzelnen nachgegangen, die verzagt und mutlos waren und frustriert waren und davongelaufen waren. Er hat sie zurückgeholt, alle. Wir sollen vielmehr dem Herrn zutrauen, dem Auferstandenen. Und das ärgerte die Römer und die Juden und die ganze Welt. Das ärgert die Religiösen. Da werden wir arbeitslos. Ja, der Auferstandene. Lass den Auferstandenen wirken in deiner Umgebung. Da passiert unheimlich viel. Welche Religion hat schon einen auferstanden? Sag mir. Ist Mohammed auferstanden? Ist Buddha auferstanden? Ist Konfuzius auferstanden? Ist irgendein Geldbonze auferstanden? Sind die Götter auferstanden? Irgendwelche Götter? Weißt du, die Götter haben ihre Gesichter verloren. Wenn du in ein Museum gehst, dann fehlen den meisten Göttern die Nase. Ja. Oder die Arme. Oder die Beine. Die können nichts tun. Und die haben ihr Image verloren. Welche Religion hat schon einen auferstanden? Haben die Juden einen Auferstandenen? Ist Moses auferstanden? Ist David auferstanden? Ist einer der Päpste auferstanden? Ist Martin Luther auferstanden? Ist Lenin auferstanden? Den hat man einbalsamiert. Jetzt weiß man nicht mal, was man mit dem Kerl machen muss. Ja, den muss man ständig am Leben halten. Mit der Creme und Salbe und was weiß ich. Kein Mensch ist bis jetzt auferstanden als Jesus. Halleluja. Und wir haben einen lebendigen Heiland. Glory, glory, glory. Wir haben einen lebendigen Heiland. Darum sind alle so unglaubwürdig. Also ich würde einem Menschen nicht glauben, ob jetzt Moses ist oder David ist oder Konfuzius ist oder Buddha oder Mohammed ist oder was weiß ich, Papst oder Luther. Ich würde ihnen nicht glauben, weil die nicht auferstanden sind. Die sind nicht auferstanden. Also ihre Philosophie funktioniert nicht ganz. Die haben nur was nachgewappelt. Aber Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Weißt du, sie sind nicht auferstanden. Ihre Botschaft ist für mich nicht glaubwürdig. Denn wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist alles für Käse, Quatsch, Unsinn, für die Katz. Aber er ist auferstanden. Deshalb, das, was er mir vermittelt, das, was er mir gibt, ist mehr als die Weiser dieser Welt. Weil die ganzen Griechen, Sokrates ist nicht auferstanden. Auch wenn er tapfer und mutig war und prima Kerl war. Weißt du, die ganze Menschenweisheit, mit dem kann ich nicht viel anfangen, weil die nicht über das Leben hinausreicht. Damit kann ich nicht viel anfangen. Aber Jesus ist auferstanden und das, was er uns vermittelt hat, das reicht über das Grab weit hinaus, bis in die Ewigkeit. Nur er ist auferstanden. Und deshalb nur seine Worte, seine Wahrheit ist glaubwürdig und deshalb lohnt sich für ihn zu leben und zu sterben. Und zu sterben. Und das ärgert den Teufel. Das ärgert die Starken, die Großen, die Mächtigen, die Stolzen, die Juden, die Pharisäer, die Sadduzäer, die ganzen Stoiker und Epikurer und was weiß ich, wer das alles noch da war. Das ärgert die wahnsinnig. Warum? Wir haben einen kraftvollen Heiland, einen siegreichen Heiland und nun ist unser Glaube auf eine Basis gestellt, auf eine Grundlage. Unerreichbar. Das kann uns niemand mehr nehmen. Uns kann niemand den lebendigen Heiland nehmen. Uns kann niemand den lebendigen Heiland nehmen. Deshalb, du musst nicht traurig aussehen, als wenn der Herrgott gestorben wäre. Unser Herr lebt. Weißt du? Unser Herr lebt. Du musst nicht verzagen und du musst nicht auf alle vier kriechen. Unser Herr lebt. Du musst dich nicht aufgeben. Unser Herr lebt. Und wir haben schwierige Zeiten, wir haben schwierige Situationen, das ist normal, das ist vollkommen egal auch, das gehört zum Leben dazu, aber wir haben einen lebendigen Heiland. Und das ist unser Plus. Und ich mache dir Mut, halt dich an den Auferstandenen. Wenn du betest und sagst, Auferstandener, komm zu mir. Sag, preise den Herrn als Auferstandener, was er ist. Und Jesus sagt, ich war und ich bin und ich bleibe. Ich bin von Ewigkeit her. Lies die Offenbarung, wie begegnet der Herr in der Offenbarung den Menschen als der Auferstandene, das Lamm, das würdig ist, alles Siegel zu opfern, das oben bei Gott ist. Und warte nicht, bis die Gräber sich öffnen. Dein Herz muss sich jetzt öffnen für Jesus, nicht nur die Gräber. Und lass Gott zu dir reden durch Jesus Christus, dem Auferstandenen. Und lass die Welt dich ärgern. Diskutier nicht. Du musst auch der Welt nicht beweisen, dass du an Jesus glaubst. Lass den Auferstand in dir leben. Und die gehen schon in die Knie. Die kapitulieren. Lass den Auferstanden Wirklichkeit in dir werden. Und sie konnten nichts dagegen sagen, gegen Petrus und Johannes. Ist die Sache von Gott, wird sie bestehen bleiben. Ist die Auferstehung von Gott und ist Jesus durch Gott in dein Leben hineingekommen, wird die Sache bleiben. Ist Jesus nur in dein Leben hineingekommen durch Überredung und was weiß ich, Gesundbeterei oder sonst noch was, dann wird die Sache nicht bleiben. Ist es aber durch Gott hineingekommen in dein Leben, das ist zementiert, betoniert. Das ist hieb- und stichfest. Und deshalb, wie ist Jesus in dein Leben hineingekommen? Durch die Wand? Du wolltest nicht haben. Und das Schönste ist für mich immer, die schönsten Bekehrungen ist, du wolltest dich nicht bekehren, aber dir blieb nichts anderes übrig, als sich zu bekehren, sich an den Herrn zu wenden und sagen, Herr, du hast mich überwunden. Der Auferstandene steht beim Thomas und der Thomas darf seine Finger in seine Wundenmale legen und weißt du, dann sagt er plötzlich, mein Herr und mein Gott. Er ist sprachlos. Wenn du dem Auferstandenen begegnest, brauchst du nicht mehr viele Worte, brauchst du nicht mehr viele Erklärungen. Du sagst nur, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Du bist von morgens bis abends so fasziniert von ihm, mein Herr und mein Gott. Weißt du, da brauchst du kein Gesangsbuch, da schreibst du nur aus diesem Lied, du bist mein Herr, mein Gott. Und dann hast du ganz neue Gedichte und neue Texte und neue Melodien. Du bist mein Herr, mein Gott. Du sagst es, Bruder Matthäus, das machst du dir zu einfach. Aber das Evangelium ist so einfach. Dass selbst Narren sich nicht irren können. Selbst Ungebildete, sogar Kinder, Unmündige können es begreifen. Du bist mein Herr und mein Gott. Ich habe dich berührt, Heiland. Oh, ist doch großartig. Du warst es. Und sie werden sehen, in wen sie gestochen haben. Nicht in böser Absicht, sondern der Herr zeigt die Wundenmale, damit du wieder anfängst zu glauben, damit du wieder persönliche, körperliche Berührung mit dem Herrn hast. Theologie der Auferstehung. Ich könnte noch mehr sagen, aber morgen haben wir noch einen Gottesdienst. Und Sonntag auch noch. Lass uns aufstehen und lass uns den Herrn preisen. Der Herr lebt. Und der lebt wirklich. Er ist Petrus erschienen. Der Herr lebt. Er ist Jakobus erschienen. Der ist allen Aposteln erschienen. Der Herr lebt. Der Herr lebt. Der Herr lebt. Er ist, wenn du das weißt, dann überlebst du alles. Wenn du das weißt, überlebst du alles. Wir singen einen Chorus. Was haben wir denn für ein Lied?